Freunde, ich habe gute Neuigkeiten für alle, die langsam wieder Bock auf Vereinsfußball haben und damit meine ich ausdrücklich nicht sowas wie die Club-WM. Ihr wisst ja, die dritte Liga geht bald wieder los, genauer gesagt am 1. August und das Auftaktspiel zwischen Essen und 1860, das könnt ihr euch sogar kostenlos anschauen und zwar bei Magenta Sport. Da laufen ja sowieso alle 380 Spiele der dritten Liga live und in bester HD-Qualität und es gibt auch an jedem Spieltag eine Konferenz und falls ihr noch kein Abo haben solltet, ist das Auftaktspiel da nach der langen Sommerpause vielleicht mal eine gute Chance, einfach mal for free reinzuschauen. Ansonsten hat Magenta Sport, by the way, auch noch einiges an Eishockey und Basketball zu bieten und das ab monatlich 9,95 im Jahresabo. Also ich würde sagen, das ist durchaus fair. Schaut doch gerne mal vorbei, der Link ist in den Shownotes.
Einen schönen guten Tag zu einer neuen Folge Wederum, dem Podcast rund ums Fahrrad. Und die Tour läuft und wenn die Tour läuft, dann würde ich vorschlagen, Thomas, sprechen wir drüber, oder? Hab nichts Besseres vor heute.
Ja, doch.
Doch, du hast was Besseres vor.
Wir haben es in dem Sinne doch jetzt geschafft, dann eine Aufnahme in der ersten Woche zu starten.
Ja, wir sind, das kann man ja auch offenlegen, beide ein bisschen platt von irgendwie dem Leben. Man braucht es ja gar nicht konkretisieren. Ich glaube, das betrifft es ganz gut. Wir sind platt vom Leben. Und ist auch bald wieder anders und das ist auch okay so, aber wir haben uns gedacht, also zumindest geht es mir so und ich glaube, dass zumindest zum Teil geht es ja auch so, egal wie platt man ist und schlechte Laune hat, nach dem Podcast geht es mir zumindest immer ein bisschen besser. Ich habe also zumindest habe ich mein Niveau von schlechter Laune auf indifferente Laune hochgehoben, mindestens das.
Ja, das ist Balsam für die Seele.
Och, Balsam.
Mit dir zu sprechen,
also,
am Donnerstagabend und den Podcast zu machen. Nichts Besseres.
Das ist wie Honig für die Kehle, ist es Balsam für die Seele. Ja, aber es gibt ja auch ein bisschen was zu sich. Obwohl, wenn ich es recht überlege, hat auf einer Skala von 1 bis 10, 10 jede Etappe super viel passiert, eine Stunde drüber zu sprechen, bis 0, boah, alles wie erwartet. Wo sind wir da skalenmäßig? Ich sag für mich, wir sind bei einer 3.
Was ist dein Wurf der Skala?
10 ist, boah, krass, was alles schon passiert ist. Und 0 ist, naja, so richtig passiert ist noch nichts.
Ja, dem würde ich mich anschließen. So. Ja. Also, das im Rahmen des Erwarteten ist es abgelaufen.
Ja. Ja, nicht alles, sag ich mal. Nicht alles.
Also, zwei Punkte. Dafür ist es ja noch ein sportlicher Wettkampf und die Tour de France, dass es Überraschungen gibt, aber. Es ist vieles gekommen, wie man es gedacht hat.
Ja, ich habe 3 Punkte auf meiner Liste, wo ich sage, das ist unerwartet. Die werde ich dann noch hinterher gnadenlos offenlegen. Aber legen wir mal los. Weil, wie gesagt, wir sind beide platt und gehören eigentlich ins Bett, glaube ich. Aber ein bisschen was können wir schon noch erzählen. Etappe Nummer 1. Also hier übrigens die Präsentation, die du mir so ein bisschen schmackhaft machen wolltest. Ich sag, wie es ist. Ich bin eingeschlafen.
Na.
Es war vielleicht zu spät am Abend, dass ich sie nachgeholt habe, aber ich fand's so, boah, hatte nicht viel Feuer, sagen wir. Also das, für mich hat's nicht gereicht. Ich weiß nicht, was sie hätten anders machen können, um mich abzuholen. Vielleicht war ich auch einfach nur müde, aber ich bin eingeschlafen. Aber erste Etappe bin ich nicht eingeschlafen. Sprint-Etappe haben wir angekündigt von Lille Metropole nach Lille Metropole. 185 Kilometer, erstes Grand Depart in Frankreich seit, ich habe in Erinnerung 2021, korrigiere mich, aber da bin ich einigermaßen sicher.
Jo, 2022 war Kopenhagen, 2023 Bilbao und 2024 Florenz.
Ja, danke. Jetzt fühle ich mich wieder unwissend, nachdem ich mich gerade gefreut habe, dass ich was weiß. Ich meine, mich erinnern zu können, wir haben einen Sprint-Sieg vorhergesagt und es ist jetzt an dem Tag auch nicht wirklich viel passiert. Also ich habe irgendwo noch so eine Grafik gesehen, im Sinne von ersten 10 Etappen braucht man gar nicht gucken, die nächsten 10 Etappen oder die nächsten 6, 7 Etappen muss man nur gucken und dann von die letzten 5, oder es war so eine Übersicht, muss man nur die Etappenankunft gucken, muss man die letzten 10 Kilometer gucken und muss man ganz gucken. Ja, das war so eine Etappe, da hat es am Ende gereicht, oder?
Wobei, man muss ja sagen, dass die Etappe extrem hart ausgefahren wurde. Und man sich die erste Gruppe anschaut, da waren halt am Ende nur 33 Fahrer drin, weil es noch eine Windkante gab.
Ja, das war in der Tat der Fall, aber ich sag mal, Sprint angekündigt von uns, Sprint durchgeführt, Sprint gewonnen von Jasper Philipsen. Auf dem Papier vorne ist alles passiert, wie wir erwartet haben, hinten ist halt der Punkt, ne? Dass es irgendwie passierte, dass es eine Windkante gab. Habe ich richtig Erinnerung, so 12 Kilometer vom Ziel oder irgendwie, oder 12 Minuten, ne? irgendwann vom Ziel auf muss es auf jeden Fall passiert sein. Und da habe ich schon wieder gedacht, wie kann das sein, dass manche Fahrer immer Leidtragende von sowas sind oder oft genug Leidtragende von sowas sind und es einfach nicht packen?
Ja, es ist, sind oft die üblichen Verdächtigen, die bei so einer Windkante dann nicht da vorne sind. Andererseits kann man sich dann auch fragen, warum sind bestimmte Fahrer oder Teams immer vorne bei der Windkante? In dem Sinne war es ja auch so wieder so an dem Tag, dass die beiden Hauptfavoriten, nämlich Pogacar und Vingegaard, in der ersten Gruppe waren, mit ihren Teams ganz, ganz vorne gefahren sind und das auch initiiert haben, vor allem Wismar Liesebike. Und der dritte Favorit, Remco Evenepoel, der war in der zweiten Gruppe.
Ich hätte jetzt auch noch gesagt, durchaus Roglic auch noch damit einzuzählen, als vierter Favorit, mit Abstufung oder mit Abstrichen. Der war auch hinten, mit Lipowitz war hinten, also Lipowitz, ich will nicht sagen Geheimfavorit, überhaupt nicht, aber so ein bisschen so eine leise Hoffnung, dass ein deutscher Fahrer, der sich mal wieder in die Top 10 platzieren kann vielleicht, manche träumen von der Top 5, auch der hinten. Ich weiß nicht, liegt es am Team Bora, dass sie da so ein bisschen...
Ja, ich meine, es war auch auf der Etappe gleich zum Anfang, dass Lipowitz diesen Defekt hatte und dann selbst hinterhergefahren ist erst. Als das Rennen gerade schnell war, dann kam er zu so einer Gruppe und hat dann da unheimlich viel gearbeitet. Und es gab für mich kein glückliches Bild ab, warum Red Bull dann nicht zumindest einen Fahrer mal für ihn zurückgestellt hat, wo er doch eigentlich ja ein zumindest beschützter Fahrer sein sollte.
Aber hat ja hinterher, wurde es ja erklärt von, dem besten Bergfahrer der Welt.
Rolf Aldag.
Rolf Aldag. So wurde er doch von Ette Zabel in der im Höllentour tituliert. Büro, da geht er ans Telefon und sagt hier, Büro des weltbesten Bergfahrer der Welt. Für die sich jetzt wundern, was erzählt er für ein Quatsch. Hat ja erklärt, ne? Also da jetzt ein Fahrer nach hinten, bringt nur mehr Stress rein und zwischen den Autos nach vorne fahren ist eigentlich die sichere und genauso sicherere Methode, genauso schnell und bringt weniger Unruhe und einfacher wird geschont und so. Also er hatte da zumindest eine Erklärung für direkt parat, ob das die...
Naja, ich fand dann, wie soll ich sagen, also da hat sich der oder die Interviewerin ein bisschen leicht abspeisen lassen. In dem Sinne, weil das schon komplexer war, die Situation. Er fuhr da erst alleine mit einem gewissen Rückstand, dann in dieser Gruppe. Es war klar, dass es sich irgendwann dann wieder beruhigen würde und er da zurückkommt, aber er hat halt wahnsinnig viel Kraft investiert und aus meiner Sicht hätte man dann einfach ihm da vielleicht mal sagen sollen, du, pass auf, hier machst du jetzt nicht so viel die Gruppe kommt entweder wieder von selbst zurück oder aber du stellst halt, du musst ja nicht die ganze Mannschaft zurückfallen lassen, wie er es auch gesagt hat, das bringt natürlich nur unnötig Stress und der Fahrer kommt dadurch nicht wirklich schneller zurück, aber zumindest mal einen Fahrer, der ihm da irgendwie zur Seite steht.
Ja, ich fand es auch ein bisschen, also er hat es sehr schön erklärt, aber ich sag's ja, du musst an so ein Mikrofon ran und die harten Fragen stellen. Anders so winden die sich nur durch. Gelbes Trikot am Ende des Tages natürlich für Jasper Philipsen. Wir hatten schon so ein bisschen, glaube ich, ich weiß gar nicht, ob das in der letzten Sendung war oder hier auf the mic, gesagt, naja, also Alpecin de Koenig wird wohl die Mannschaft sein mit den wird mutmaßen, oder wir haben angekündigt, es würde uns nicht überraschen, wenn Alpecin de Koenig die meisten Etappensiege holt. Und wenn man Etappe 1 betrachtet, lagen wir schon nicht ganz falsch. Wenn wir Etappe Nummer 2 betrachten, lagen wir noch richtiger. Geht das? Nee, waren wir auf einem guten Weg? Waren wir in Etappe Nummer 2? Ein bisschen
es deutete vieles, ja, auch so ein Durchmarsch fast von Alpecin de Koenig hin. Also nicht, dass die Tour gewinnen, sondern was jetzt so die erste Woche, die ersten Etappen angeht.
Genau, da hat nämlich bei einer, ich würde sagen, Klassiker-ähnlicheren Etappe mit einem leicht ansteigenden Finale Richtung Meer auch wieder, also von Lavant-Planck nach Boulogne-sur-Mer, Wind, spielte Wind eine Rolle? Ich habe es nur in ausschnittsweise gesehen.
Geringfügig,
okay. Aber die also alle...
Eher die Topografie dieses Finals.
Mhm. Ja, und es war anscheinend wie gemacht für Mathieu van der Poel, der sich an dem Tag dann sowohl den Sieg geholt hat, also den zweiten Etappensieg für dann Alpecin de Koenig. Und auch gleich mal von Pogacar dann das gelbe. Nee, Pogacar hatte, wer hatte denn? Philipsen hat dann und Pogacar war weiterhin Zweiter. Genau, also Mathieu van der Poel hat sich dann von seinem Mannschaftskollegen das gelbe Trikot geholt.
Weiter. Genau, hat sich einfach von seinem Teamkameraden geholt. Ja.
Haben aber, glaube ich, nicht, kann ich, haben die die gleiche Größe? Ich weiß es nicht. Er ist 1,84, 75 Kilo. Also, dass er das mal auftragen kann. Ne? Man muss das ja auch nicht jeden Tag waschen. Das ist ja nicht gut für die Umwelt. Naja, finde ich so schnell nicht. Habe ich sonst bei der zweiten Etappe irgendetwas verpasst? Es gab das Scheine.
Auf der ersten Etappe Lipowitz in der Defensive, in der zweiten in der Offensive, also da hat er dann kurz vor dem Ziel angegriffen, aber das Loch wurde dann wieder von Almeida zugefahren und ja, eine schöne Aktion letzten Endes, also mutige Aktion, aber ist halt die Frage, wo will man mit dem Fahrer hin, soll der jetzt auf Gesamtwertung fahren oder versuchen irgendwie Etappen zu gewinnen? Man müsste ihn, glaube ich, dann noch ein bisschen mehr einbremsen vielleicht, also das, was ich gerade gesagt habe, dass er bei so einer Situation, wo er zurückfällt durch einen Defekt, nicht selbst so viel Kraft investiert und auf der anderen Seite vielleicht, wenn er aufs Klassement fahren wollen würde oder sie ihn dafür zurückhalten wollen würden, müsste er auf dieser Etappe eher Kräfte schonen.
Ja, aber vielleicht lässt man ihn auch einfach mal nochmal im Sinne von, wir wissen es selber nicht so genau, freie Hand und guck mal. Also und möchte ihm auch nicht blödes Wort, aber die fahrerische Freude oder die Freude am Sport oder so, also nehmen oder zu früh in ein Schema pressen, darf er nicht vergessen, ne? Der ist jetzt erst 5 Jahre mit dabei. Der ist 2020 bei Tirol, hat er seinen ersten Vertrag bekommen. Ist überhaupt erst seit Mitte 22 bei Bora. Da ist noch gar nicht so viel passiert. Und insofern, naja, okay, Freude am Sport ist jetzt vielleicht ein bisschen zu hart. Also so. Lass ihn sich noch mal ein bisschen entwickeln. Und dann kam es zur Etappe Nummer 3, wo ich sagen würde, da war schon das erste unerwartete Ereignis, wenn auch ein unschönes Ereignis. Denn obwohl alles bis dahin einigermaßen hektisch war, war es mit Stürzen und so, die waren zumindest, außer jetzt bei der ersten Etappe, muss man noch vielleicht erwähnen, Filippo Ganna hat es relativ früh geschmissen und ist leider raus. Der Italiener vom Team Ineos, glaube ich, Zeitfahrweltmeister auch mal gewesen.
Auf der ersten Etappe schon, ja, da hat er erst wieder aufs Rad gesetzt, aber hinterher stellt sich raus, dass dieses Concussion, also Gehirnerschütterungsprotokoll gegriffen hat. Ja. Und er dann rausgegangen ist, genau wie Stefan Bissecker, also zwei Zeitfahrspezialisten, die am ersten Tag dann gleich aufgeben mussten.
Apropos, ganz anderes Thema, komplett anders, aber erinnerst, hast du gesehen bei dem deutschen Fußballspiel jetzt von den Frauen, die Dänen, die den Ball so aus kürzester Distanz ins Gesicht bekommen? Boah, da hätte ich mir auch da hoffe ich, dass da auch irgendwie so ein Gehirnerschütterungsprotokoll greift. Weil die war ja, also da war ja niemand mehr zu Hause, als die vom Platz geführt wurde. Boah, das tat mir vom Zusehen schon weh.
Boah. Ja, klar.
Dann, weißt du, ob es das beim Fußball gibt auch?
Ich meine, da gibt es auch sowas, ja. Also das oder Regelungen, wie mit so Gehirnerschütterung oder Verdacht auf Gehirnerschütterung gegangen wird.
Ja, zum Glück. Irgendwie was man, also ich weiß nicht, wie viel Gehirnerschütterung ich angeblich schon in meinem Leben gehabt haben soll vom Sport. So richtig, das erklärt vielleicht doch ein paar Sachen. Und Etappe Nummer 3, also Ganna raus und an dem Tag, ich weiß gar nicht mehr, wie lange es her ist, wurde mal wieder ein Leader-Trikot oder ein Fahrer im Leader-Trikot durch einen Sturz rausgenommen. Sehr, also immer schade, aber
ja, so schnell kann es gehen. Also wir hatten davon gesprochen, dass Alpecin wahrscheinlich die meisten Etappen gewinnt. Kann immer noch hinkommen, aber der Plan ist jetzt zumindest etwas durcheinander gewirbelt, weil Jasper Philipsen da an dem Zwischensprint ausgeschieden ist, sah ganz, ganz furchtbar aus, dieser Sturz, für den meines Erachtens nach nicht wirklich jemand irgendwie was konnte.
Selten so lange überlegt, okay, wer kann da was für und zu keinem Schluss gekommen. Also es wirkte so, helfe mit den Namen, der Franzose ist so
Coquart.
Coquart ist ein bisschen nach rechts, aber auch nicht wirklich schlimm. Also hat jetzt auch, ich würde nicht unbedingt sagen, hat seine Fahrlinie eklatant verlassen. So ein bisschen rübergefahren. Der Fahrer auf der anderen Seite ist wiederum auch ein bisschen nach links und dann sind die wie zwei so ganz langsam aufeinander kommende Billardkugeln aneinander getroffen und dann auf einmal auseinander aus den Pedalen raus. Coquard hatte noch überlegt, ob er das vielleicht am Schaltwerk des vor ihm fahrenden Fahrers sich aufgehangen haben soll oder kann. Gesehen hat man nichts, außer dass er auf einmal sehr hektisch nach links abbog, Pedale raus, also die Schuhe aus den Pedalen raus und dann ja, war da nichts mehr zu machen. Er saß ja auch, er muss ja auch hinter im Zielinterview wirklich, wirklich mit fast schon Tränen in den Augen sich entschuldigt haben, ich weiß nicht, was passiert ist. Und er hat ja auch noch einen zweiten üblen Sturz, hat er dann hingelegt im Finale, im Sprintfinale.
Mhm. Also, ja, und der hat ja auch für die, also die UCI hat das ein bisschen anders gesehen, die hat ihm da eine gelbe Karte gegeben.
Ja.
aber für Philipp natürlich dann ja extrem bitter. Also da konnte man gleich sehen, das geht nicht weiter. Das Team auch selbst, Alpecin, haben gesagt, wir machen ihm da keinen Vorwurf, also dem Kuka.
Ja, das, also finde ich auch, finde ich an der Stelle, ihn zu bestrafen, weiß ich nicht, ob diese gelbe Karte nötig gewesen wäre, wenn der, ich habe bei ihm keinerlei Absicht gesehen. Ich bin sehr weit entfernt davon, Jurist zu sein, aber sowas Fahrlässiges auch nicht unbedingt. Also den Schlenker, den leichten Schlenker, den man vielleicht angedeutet sehen kann, war jetzt auch nichts Wildes, ne? Und dann fällt er selber noch richtig hin, tut sich weh. Also dann weiß ich, ob diese gelbe Karte nötig gewesen wäre. Aber ja. Mai, das war so ein bisschen das Thema von der Etappe Nummer 3, ne? So die Überschrift vielleicht.
Der Zielsprint ging ja fast ein bisschen unter, wobei da gab es auch noch einen Sturz. Beziehungsweise war das auf der Etappe, wo sogar zwei im Finale waren, einer an der 3-Kilometer-Marke.
Mhm.
Und dann im Zielsprint selbst nochmal.
Das war gleich von Coquard der zweite im Zielsprint selber.
Mhm.
Ja, aber Tim Mellier, Team Sudal hat dann, ich will nicht sagen abgestaubt, das klingt so despektierlich, weil du musst ja trotzdem irgendwie ganz ordentlich sprinten, um das Ding noch zu holen. Aber es ist ja nur ein Konkurrent in Anführungszeichen. Naja, okay, ein zweiter Konkurrent oder ein zweites Ereignis noch im Zielsprint, aber ja, Mellier holt sich das Ding. Ansonsten tut sich vorne nicht viel. Mathieu van der Poel bleibt im gelben Trikot. Pogacar 2, Vingegaard 3. Kevin, jetzt musst du mir mit dem Namen helfen.
Vauclin.
Jorgensen, Enric Mas, sehr unauffällig eigentlich, aber trotzdem. Also aber da ist noch nichts klar. Also da ist noch nichts eingerüttelt bei Etappe Nummer 3. Da ist noch vieles. Da sind noch viele, wo sie nicht unbedingt hingehören. Dann kam Etappe Nummer 4, haben wir gesagt, boah, mal gucken, nur so ein bisschen Klassiker-Terrain, vielleicht Bergankunft, vielleicht nochmal Mathieu van der Poel. Und ich muss sagen, ich hatte ja 3 Punkte gesagt, wo ich schon ein bisschen überrascht war. Punkt 1 war jetzt der Sturz, der Unschöne vom grünen Trikot.
Mhm.
Und die zweite Überraschung ist Etappe 4, sozusagen die Ankunft in Etappe 4, dass sie da schon doch so tief gehen, das Gesamtklassement. Das hätte ich nicht zwingend erwartet.
Naja, ich fand das so ein bisschen bedingt dadurch, was sich so durch die erste Woche zieht, wie aggressiv Wismar fährt. Mhm. Also die haben auch da das Rennen wieder sehr schwer gemacht in dem Finale drin und an dieser letzten Steigung im Prinzip hat UAE dann ja den Spieß umgedreht, die Attacke von Pogacar vorbereitet.
Mit Almeida, der wirklich viel gegeben hat.
Ja, dann fuhr er los und es war ja vielleicht 1 Kilometer war der Berg lang. Und die letzten 100 Meter oder 200 Meter hatte dann Vingegaard auch Probleme dran zu bleiben, kam dann aber komischerweise wieder zurück.
Mhm.
Und dadurch war die Situation vorne neutralisiert. Die anderen konnten zurückkommen, Van der Poel und Co. Und dann ja beim Sprint hat man gesehen, dass Van der Poel da wenig Kraftreserven noch hatte und Pogacar gewinnt am Ende die Etappe, sein 100. Profisieg.
Ah, stimmt, genau. Das war auch an dem Tag. Und ich habe ja immer noch ein Auge drauf, bin gespannt, wie lange ich das in der Tour noch mache. Primož Roglič, auch wieder 30 Sekunden, das ist immer nicht viel, aber das ist irgendwie das, was für mich dann daran zweifeln lässt, dass da doch noch irgendwie sowas Podiumsnähe bei rumkommen kann. Boah, hier mal 30, da mal 20, da mal 40. Wenn immer nur mehr draufgepackt wird, dann wird es nicht weniger.
Naja, wenn man es positiv sieht, dann ist es vielleicht eher eine Sicherheitsregelung, dass er sich halt sagt, lieber ein paar Sekunden nehmen, als zu stürzen.
Das wäre das andere gewesen. Das wäre der dritte Punkt gewesen, den ich als Überraschung genommen hätte. Roglic bisher nicht gestürzt. Ne? Wir haben 6 Etappen. Das ist bei 21 zu fahrenden Etappen schon fast ein Drittel und kein Sturz. Das muss man ja auch sagen. Vielleicht ist das die Tour, wo er durchkommt ohne Sturz.
Naja, andererseits muss man ja auch ganz klar sagen, früher wären das so die Etappen gewesen, die er, wo er Favorit gewesen wäre, auch im Sprint von seiner kleinen Gruppe bergauf. Da hätte er sogar Pogacar schlagen können.
Ja, früher. Aber die Gefahr, dass er vorher auf die Nase gefallen wäre, wäre auch da gewesen und die nicht so knapp. Also ich freue mich, dass er nicht gestürzt ist, aber ich denke mir immer, also für ein Podium darf es halt auch nicht immer mehr werden. Da muss er auch
auf der anderen Seite, wen hat er als Konkurrenten für das Podium? Das ist Remco Evenepoel. Und zu dem Zeitpunkt...
An dem Tag hat er rund eine halbe Minute auf ihn verloren.
Das stimmt schon, ja, aber der Abstand ist dann noch zu dem Zeitpunkt nicht so ausgeufert.
Ja, apropos ausgeufert. Das Ausufern des Abstandes war dann am nächsten Tag der Fall, nämlich beim Zeitfahren. Großer Favorit, das erzähle ich niemandem oder niemandem, der die hier zuhört. Remco Evenepoel, Weltmeister, Olympiasieger. Eine Frage habe ich. Er hat sich vorne am Visier so ein bisschen was ausgeschnitten, hatte ich den Eindruck, oder? Damit er noch so ein ganz kleines bisschen hochgucken kann, glaube ich. Er hat den Kopf ja fast,
tatsächlich auch komisch, ja.
Er hat den Kopf ja fast gar nicht mehr hochgenommen. Also ich habe kurz überlegt, also man hat es natürlich gesehen, dass es nicht der Fall ist, ob der nicht irgendwie einen Spiegel verbaut hat, dass er einfach nur noch gerade runterguckt und über den Spiegel nach vorne guckt. Also
naja, desto länger du den Kopf auch runden lassen kannst, desto aerodynamischer passt du natürlich dann in diese Position auch rein.
Ja, klar, aber das geht halt auch nur so lange gut, bis es einmal nicht gut geht, ne? Und dann ist da der Gullideckel, das Schlagloch, der Baum.
Naja, es gab auch während der Etappe in der ARD ein interessantes Interview mit Georg Zimmermann, der gesagt hat, auf dem Zeitfahrrad kannst du im Prinzip nur auf dem Hometrainer trainieren, weil im Straßenverkehr ist es im Prinzip zu gefährlich, also kaum möglich. Und wir denken alle an die Geschichte von Egan Bernal, der eben auf einem Zeitfahrrad in den stehenden Bus reingefahren ist.
Ja, oh, das, wenn ich das schon höre, dann wird mir, also, oh, Gänsehaut. Ja, aber ich fand das schon, also ich finde, er wird in seiner Haltung immer extremer. Und
aber er hat es perfektioniert, also das ist ja das Krasse, finde ich, dass eigentlich atypisch für einen Zeitfahrer Evenepoel von der Statur, sagen wir mal, eher kleiner, gedrungener und relativ wenig Gewicht auch so dominant in den Zeitfahren ist, bedingt einfach dadurch, dass er bei der Aerodynamik so wahnsinnig gut ist.
Stell dir mal vor, die Aerodynamik von Evenepoel verbunden mit dem Körper und den Fähigkeiten von einem Gunner, was da rumkommen würde.
Ja, das wäre richtig gut. Ja, das wäre also vielleicht so eine
Best of both worlds, keine Ahnung, wie man es nennen würde. Aber stell ich mir interessant vor. Und das dann noch auf einer Bahn bei einem Stundenweltrekord.
Das wäre dann so ein Bradley Wiggins.
Ja, wobei ich den mit, also was man von dem alles so hört, viele Sachen. Nun ja. Glaubst du, MGF in den Pool wird mal den Stundenweltrekord? Das war auch mal eine Zeit lang Mode und dann gar nicht mehr, ne? Irgendwie, das ist so ein Auf und Ab.
Naja, Filippo Ganna hat den halt einmal so in die Höhe geschraubt, dass es jetzt wirklich also schwierig ist, den zu brechen, beziehungsweise da musst du halt wirklich viel investieren an Vorbereitung.
Aber würde ein Evan Pool das können?
Würde er können, ja. Wenn das mit der notwendigen Ernsthaftigkeit angeht, dann ist es zwar nicht garantiert, aber es wäre durchaus im Bereich des Möglichen.
Mhm. Ey, ich würde mich freuen. Ich finde das ja immer eine nette Geschichte. Aber kommen wir zurück. Evenepoel gewinnt das Einzelzeitfahren, das ein flaches Einzelzeitfahren war, was auch, ich gebe jetzt im Nachhinein zu, ich hatte ein bisschen mehr Schwierigkeiten reininterpretiert, als es dann am Ende waren. Ja, ist so. Viele Fahrer natürlich an dem Tag, die keine Aktien im Kurs, keine Aktien im Spiel hatten, sind so auf, wie soll man sagen, auf Zeitlimit gefahren. Aber was, also ich sag das vorher, meine größte Überraschung im Zeitfahren war nicht der Sieg von Evenepoel, weil ich dachte, okay, das war ausgemachte Sache, der Abstand boah, also wenn man sich jetzt so überlegt, zum siebten schon über eine Minute, finde ich schon bei der Streckenlänge von, was war es, irgendwas 30, 33 Kilometer, schon ordentlich. Aber Lipowitz auf sechs hätte ich nicht erwartet, wobei ich über seine Zeitfahrfähigkeiten überhaupt keinen blassen Schimmer vorher hatte. Und er hat ja auch gesagt im Interview so, ja, also es waren gar nicht so herausragende Werte, die er gefahren wäre.
Ja, das hat er gesagt, aber von seinen Zeitfahrfähigkeiten her, also er war bei der Dauphiné ja auch schon recht gut in dem Zeitfahren, aber hat sich da wirklich super, super gut geschlagen an dem Tag und auch, meine ich, besser als sein eigentlicher Chef wieder.
Mhm. Ja,
also am Ende haben die beiden eine Sekunde im Gesamtklassement noch getrennt.
Und man muss dazu aber auch sagen, beide nehmen Jonas Vingegaard was ab.
Das muss man auch sagen, ja. Das ist also die andere große Geschichte des Tages. Der große Verlierer Jonas Vingegaard verliert auf Tadej Pogacar. Wie viel waren es? Er hatte eine Minute 21 am Ende Rückstand. Also gut 1,5, eine Minute rund gerechnet. Und eine dänische Zeitung schrieb hinterher, Pogacar hätte Vingegaard platt gemacht.
Naja, das finde ich ein bisschen hart, es so zu bezeichnen, aber eine Minute ist eine Minute. Ich meine, wir können nicht auf der einen Seite sagen, okay, Roglic packt sich mal hier 30 Sekunden drauf, das ist nicht schlimm, holt er wieder vielleicht oder ist ein Sicherheitsabstand.
Also ich glaube, dass das Ganze liegt, oder es ist meine, es ist eine Vermutung, aber ich denke, eine gut begründete Vermutung, dass es mit der Geschichte des Vortages zu tun hat.
Das hattest du mir auch schon gesagt, dass er
dass Vingegaard an dieser kurzen Steigung zu tief in den roten Bereich gegangen ist, um da wieder dran zu kommen bei Pogacar, und der halt eher vielleicht ein bisschen rausgenommen hat in Richtung Kuppe, weil er gesehen hat, das macht jetzt keinen großen Unterschied, ob ich hier jetzt weiterfahre oder mit 3-4 Sekunden vor Vingegaard herfahre. Und dann Vingegaard an dem nächsten Tag den Preis dafür bezahlt hat, nämlich in der Form, dass er in diesem Zeitfahren ein bisschen durchschnaufen musste und Pogacar halt relativ frisch dann noch war.
Aber ich widerspreche dir ungern in solchen Sachen, aber ich glaube nicht, wie lange war diese Leistung, an dem Anstieg beim Tag vorher? 30 Sekunden, eine Minute?
Ja, so ungefähr vielleicht.
Das ist ja eigentlich, also ich glaube, wenn, also so ein Intervall, das ist ja jetzt ein längeres Intervall, dass er da gefahren ist, ne? Und zwar auch nur eins und kein Intervalltraining mit mehreren Intervallen hintereinander. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es einmal diese 100% raus, 30 Sekunden, für den, also wenn er danach noch 100 Kilometer hätte fahren müssen, ne? Also wenn das jetzt so ein Anstieg gewesen wäre, wo er gerne mit Pogacar über eine Kuppe gekommen wäre. Und dann wären sie noch 100 Kilometer gefahren und wäre ihm der Akku leer gegangen. Ja, das kann ich verstehen. Aber über Nacht am nächsten Tag glaube ich nicht, dass das so sehr. Also zumindest nicht den ganzen Abstand erklären kann. Also das, da muss ich das erste Mal seit sehr langer Zeit sagen, we agree to disagree. Dass, ich wünschte, es wäre so. Ne, dann könnte man ja für die Zukunft das so. Da müsste man sich weniger Sorgen machen. Aber ich kann mir schon vorstellen.
Weiß ich nicht. Also auch beim Team Visma Dieselbike hatte ja keiner eine Erklärung. Also die waren hinterher alle irgendwie so ein bisschen perplex und haben nach Gründen gesucht. Hm. Sowohl Vingegaard als auch Grisha Niermann, der Sportchef. Die wussten nicht so richtig, woran es jetzt irgendwie gelegen hat. Haben nur gesagt, wir glauben weiter an Jonas. Unser Plan bleibt bestehen und auf geht's.
Ja, ich es macht es nicht einfacher, klar, aber es ist jetzt auch noch kein komplettes Fiasko. Natürlich.
Kann natürlich auch immer mal sein, dass man einen schlechten Tag hat in der Tour. Wenn es jetzt der im Zeitfahren war, dann hat es ihm vielleicht nicht so viel gekostet, als wenn es ein Tag in den Bergen gewesen wäre.
Ja, absolut. Wenn er damit jetzt seinen schlechten Tag abhaken kann, super. Andererseits wäre es wirklich so, dass diese Minute daraus resultiert, dass er am Tag vorher zu tief gegangen ist. Ja, dann müsste in Pogacars, bei den Pogacars zu Hause ja die Sekthocken doppelt knallen, ne? Holten sich einen Etappensieg, holt einen kleinen, ne? Holt sich die Bonussekunden an dem Tag und packt am nächsten Tag Jonas noch 30 Sekunden drauf, weil er kaputt ist. Dann hätte er zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen und kann einfach dann nur sagen, okay, bei Etappe Nummer 5, um mal das Gesamtklassement so ein bisschen drauf zu schauen, habe ich dann an der Stelle schon 1:13 auf Vingegaard und das ist ja nicht gerade wenig.
Nee, das musst du halt erstmal wieder zurückholen
in den Bergen. Aber vielleicht an der Stelle mal die Top 10, also Pogacar, oh Gott, besser nicht, Pogacar vor Evenepoel, vor Van Kiel.
Von Klar.
Ich werde es mir nicht merken können. Es ist so ein Name, den kann ich mir nicht merken. Vingegaard, Jorgensen, Van der Poel, Almeida, Roglic, Lipovic und Gelyemose von Little Trek. Das sind so die Fahrer in den Top Ten. Aber so, da ist jetzt nicht unbedingt viel Unerwartetes dabei. Also Von Call, nee, Kevin V. Ist er, was hat er denn? Er hatte doch auch mal irgendwas schon gewonnen, ne? Der Tour.
Der war bei der Tour de Suisse auf jeden Fall sehr, sehr weit vorne dabei. Und er hat letztes Jahr die zweite Etappe der Tour de France in Bologna gewonnen.
Ah, okay. Ja, ich hatte irgendwie, ich bin schon mal über den Namen gestolpert. Vielleicht war Non zweimal Zweiter. Also durchaus ein Fahrer 24 schon. Aber bei manchen platzt der Knoten auch ein bisschen später.
Berichtet, dass er im nächsten Jahr für Ineos fährt.
Ja, dann sind wir mal gespannt. Also weiß ich jetzt nicht, was ich dazu sagen soll. Also gucken wir mal, was überhaupt mit dem Team Ineos so passiert. Mit wem die zusammengehen oder nicht zusammengehen und was sich da tut. Aber Pogacar, Evenepoel auf 1 und 2, Vingegaard auf 4, vielleicht Roglic noch als erweitertes Podium auf 8, Lipovic 9, das sind so die entscheidenden Zahlen.
Und war das bei der Etappe oder war das ein oder zwei Tage davor, hast du das auch gesehen, als diese Fans sich da auf diesen Friedhof geschlichen
haben? Ja, das habe ich nur gelesen.
Gräbern standen, das war...
Auf den Grabsteinen.
Genau.
Boah, ja.
Das war sehr geschmacklos und...
Ja. Also... Wenn das jetzt mein Grabstein gewesen wäre, ne, dann wäre ich natürlich stolz gewesen. Dann hätte ich gesagt, ey Jungs, kommt noch einen draufholen, ne? Weil ich. Aber so tickt halt nicht jeder, muss man auch sagen, ne? Ich, auf meinem Grabstein soll auch draufstehen, hätte auch klappen können. also von mir aus, oder vielleicht lasse ich das draufschreiben. Betreten erlaubt oder sowas. Das
Betreten nur bei Radrennen.
Betreten nur bei Radrennen erlaubt, ja, genau. Das finde ich schön. Ja, irgendwie betreten nur bei Radrennen erlaubt. Ja, mir fällt spontan nichts Besseres ein, aber vielleicht kann man da noch an der Formulierung irgendwie arbeiten. Ein bisschen griffiger bräuchte ich's. So ein Grabstein ist ja auch nicht so groß, ne? Da muss man so ein knackiger Zweiteiler. Betreten nur bei Radrennen erlaubt. Erwünscht, vielleicht durch erlaubt durch erwünscht ersetzen. Ja, aber genug gefaselt über das. Ich bin heute auf eine Webseite gestoßen, die Spitznamen von vielen Radfahrern auflistet. Weil ich wollte unbedingt den Spitznamen, ich dachte mir, so ein Fahrer wie Ben Healy hat bestimmt einen Spitznamen. Gerade aus England. In England bekommt auch jeder Sportler, der irgendwann mal auch nur ein Tor geschossen hat und sei es in der Kreisliga, einen Spitznamen.
Irland.
Ja, er ist Irre. Das stimmt. Wusstest du das, dass er bis 2016 die Nationalität Great Britain hatte und dann auf Irland gewechselt ist?
Ja, ich meine, das hatte was damit zu tun, dass er dort nicht berücksichtigt wurde bei den Junioren-Nationalteams.
Ah, okay. Also er ist dann quasi von Great Britain in die Republik Irland gewechselt.
Genau, und eine ähnliche Geschichte gab es ja bei Daniel Martin damals auch.
Ja, stimmt.
Also der hat das in seinem Buch ganz gut beschrieben, warum er damals sich vom britischen Verband so im Stich gelassen.
Und Charles
hat, weil die halt damals nur im Prinzip, ich vereinfache das mal, auch nur Bahnfahrer hatten und auf Bahnfahrer gesetzt haben und er als dünner Bergfahrer nicht berücksichtigt wurde von unter anderem Sir Dave Brailsford.
Und denn Charles Vigili ist ja auch, der hat ja auch irgendwie Ärger mit dem Verband. Also der englische Verband scheint wohl vorsichtig aus, ich erkenne ein Muster. Wobei bei Vigilius war das ja eher so, dass der mal bei einer Weltmeisterschaft so gefahren ist, wie die anderen sich das nicht vorgestellt haben, wenn ich das richtig noch erinnere. Und dann zum Finn, ist er zum finnischen Verband gegangen?
Ja, Finnland.
Weil seine Mutter ist, glaube ich, finnische Reiterin, oder? Und war Olympiateilnehmerin im Reiten. Oder irgend sowas in der Richtung. Es kann auch nichts mit Pferden gewesen sein, sondern mit Booten oder irgendwie, jedenfalls. Egal. Der Ire, aus der Republik Irland stammende, oder vielleicht nicht stammende, aber mittlerweile dort national verhaftete, Ben Healy, hat heute ja, Education First glücklich gemacht. Eigentlich, so was ich mitbekommen habe, ich habe so am Rande was mitbekommen, relativ normale Etappe mit einer Ausreißergruppe von so 5, 6, 7 Fahrern, die sich einen Vorsprung von bis zu, ich glaube, 4 Minuten rausgefahren haben. Ben Healy attackiert aus dieser, unter anderem auch Mathieu van der Poel dabei, vielleicht zumindest ein Erwähnungswert. Ben Healy attackiert Simon Yates noch für Team Visma war, glaube ich, dabei. Und ja, aus dieser Gruppe heraus attackiert dann Ben Healy. Und ich glaube, 2 Fahrer sind noch hinterhergefahren. Dem Ergebnis nach würde ich sagen Quinn Simmons und Michael Storer.
Ja.
Und Ben Healy macht es dann im Alleingang. Und diesmal nicht in den Farben des irischen Meisters. Ich fand das irische Meisterfahrrad, was sie von Cannondale bekommen haben, so toll. Diesmal normal lackiert. Weißt du, wer irischer Meister geworden ist eigentlich? Würde mich mal interessieren, wer Ben Healy geschlagen hat.
Ich glaube, er ist gar nicht angetreten, oder?
Wahrscheinlich. Muss ich bei Gelegenheit mal recherchieren, wer irischer Meister geworden ist. Egal. Ben Healy, Achtung, jetzt kommt der Spitzname, The Miner. Gefällt mir sehr gut. Gewinnt das Ding.
Ja, wie ein Bergwerker ist er da auch losgefahren.
Ja.
Und er gewinnt ja öfter so, also wenn er, es war jetzt sein 10. Profisieg und ich erinnere mich sehr gut an so manches Solo von ihm bei der Baskenland-Rundfahrt, vor allem in diesem Jahr, dass er so erfolgreich durchgezogen hat. Oft haben wir gesagt, ist er da ein bisschen zu ungestüm, wenn mit dem Kopf durch die Wand. Aber in dem Fall, also die beiden sind ja nicht mal mehr irgendwie näher gekommen, obwohl sie zusammengearbeitet haben, sondern der Abstand wurde immer größer und größer. Man muss dazu sagen, die Etappe war auch sehr schwer. Ich meine mit 3000 oder mehr als 3000 Höhenmetern. Mhm. Um die 3000 auf jeden Fall.
Ja, ich gucke gerade schon.
Und verdienter Erfolg auf jeden Fall für Ben Healy. Die Ausreißergruppe war sehr umkämpft, muss man dazu sagen. Also es ging sehr, sehr lange der Kampf, bis diese Gruppe überhaupt stand. Und dann fuhren die lange auch mit 10, 20 Sekunden vor dem Peloton her, weil UAE da nicht so richtig loslassen wollte. Aber irgendwann hat man dann doch sich gedacht, es wäre vielleicht gar nicht so schlecht, das gelbe Trikot nochmal abzugeben, was dann am Ende auch tatsächlich um die Winzigkeit von einer Sekunde geklappt hat.
Ja, also man muss dazu sagen, wir haben es eben gar nicht erwähnt, dass Pogacar sich nach dem Zeitfahren wieder das gelbe Trikot geholt hat. Das hatten wir, glaube ich, ist uns durchgerutscht, sorry.
Nicht nur das gelbe Trikot, sondern auch das Bergtrikot.
Und das hat er sich, das Bergtrikot hat er sich aber, glaube ich, am Tag vorher schon geholt, oder? Weil er musste ja, das war auch noch so eine Diskussion, musste ja in dem Zeitfahranzug von Santini und nicht seinem normalen Ausrüster, boah, ich weiß gar nicht, wie der heißt, fahren.
Ja, aber PSA ist das, glaube ich.
Ja.
Das Bergtrikot hat er ja sozusagen vor der Etappe, vor dem Zeitfahren
schon gehabt, ja.
Unfreiwillig wiederbekommen. Also kann man jetzt drüber spekulieren, ob er das so getimt hat, dass er diesen 100. Sieg auch im Weltmeistertrikot holt und ob das sein Ziel war. Weil kann natürlich sein, dass er sich diesen Tag gerade rausgesucht hat und hatte dann auf jeden Fall zum Zeitfahren oder beziehungsweise danach gelb, grün und das Bergtrikot, und wenn er nicht zu alt wäre, hätte er auch nur das Nachtrikot gehabt. Gibt selten mal, aber das war der Fall. Nichtsdestotrotz hat er dann heute am Donnerstag sämtliche Trikots verloren oder abgegeben, wenn man so will.
Ja, wie sehr denkst du, ist er traurig, dass er das gelbe Trikot wieder abgegeben hat? Um es schon so zu fragen, um dir quasi die Worte schon in den Mund zu legen, eine Suggestivfrage zu stellen, wie man auch was immer nennen mag. Also, ich habe
darum keine Gedanken.
Ja. Also, ich habe auch zwischendurch, als mir zwischendurch jemand sagte, Van der Poel holt das Trikot heute, da dachte ich, war meine Antwort auch so ein bisschen sinngemäß, ja, ist doch super, also haben da alle was von, also Mathieu gewinnt sehr, sehr, sehr wahrscheinlich nicht die Tour de France, hat ein Team, was ein bisschen arbeiten kann, aber arbeitet jetzt auch nicht übertrieben genug, UAE muss nicht arbeiten, muss nichts verteidigen und ist sich sicher, dass er Matthäus nicht tragen, nicht nach Paris tragen wird. Also ich sehe da jetzt gar kein Problem. Eigentlich alle ganz gut gelaufen.
Für alle, ja, letztlich war es dann auch sehr, sehr knapp und ich glaube auch, während der Etappe, dass Pogacar hin und her geschwankt hat, so ein bisschen gebe ich das Trikot ab, lasse ich die Gruppe fahren oder will ich es dann doch irgendwie behalten. Letztlich glaube ich nicht, dass wirklich, dass die sportliche Leitung im Auto einen Einfluss auf die Taktik von UAE hat, sondern die macht einfach
Pogacar. Das höre ich nicht zum ersten Mal von dir.
Der sagt, ich will heute gewinnen und dann muss die Mannschaft arbeiten oder der sagt, ich fühle mich nicht so gut, dann machen wir halt nichts.
Mhm. Ja, wahrscheinlich ist so und vielleicht ist das auch jetzt etwas, was man mit zunehmendem Alter hinkriegt, dass er in zunehmendem Alter klug genug ist zu sagen, ey, ich mache jetzt mal langsam und ich glaube, ihm bedeutet sowas schon so recht viel, so ein gelbes Trikot damit zu fahren und es zu haben und zu tragen und zu präsentieren. Dafür ist er, glaube ich, wie soll man sagen, gut traditionell, ja, gut genug. Also dafür ist er schon gerne Radsportler und gerne erfolgreich in dem Ding, das er macht. Aber vielleicht siegt auch manchmal dann doch die Klugheit, dass er sagt, ey, ich gib's jetzt ab. Nützt ja nichts. Was soll ich damit, wenn ich will es nicht hier tragen, soll ich es in Paris tragen und wenn ich jetzt die nächsten Tage weniger Arbeit damit habe, umso besser. Ich kann mir schon vorstellen, dass es nicht so schade findet oder dass er mittlerweile klug genug ist, damit umzugehen.
Ein weiterer Punkt zu der Etappe, also klar, vorne das Rennen um den Etappensieg und dann Mathieu van der Poel rettet sich da wirklich auf der letzten Rille irgendwie ins Ziel, also er war ja völlig platt, wie man ihn noch selten gesehen hat, irgendwie. Und dahinter die Favoritengruppe, da ging es aber auch noch richtig zur Sache. Und da habe ich es dann auch wieder nicht so richtig verstanden. Lipowitz verschärft das Tempo und bringt dadurch Roglic in Schwierigkeiten. Beziehungsweise der fällt kurz danach hinten raus. Und wenn ich halt, also von der rein theoretischen Überlegung als Red Bull sage, Primus Roglic ist doch mein Kapitän und den möchte ich in der Gesamtwertung vorne halten, so wenig Zeit wie möglich verlieren, dann kann ich ja nicht Lipowitz angreifen lassen, wenn sich Roglic nicht so super fühlt.
Absolut. Ich sage, Lipowitz halte ich am Hinterrad von Vingegaard und Pogacar auf. Und vor allen Dingen, es ist ja auch ein Invest. Also er investiert dann in etwas, was weder ihm zugutekommt, noch seine Mannschaftskollegen. Also völlig vergeudet. Und ja, auch da, ne, ich bin in solchen Situationen dann immer so, wem kreide ich das an, wenn ich überhaupt das Recht dazu habe, irgendwem irgendwas anzukreiden? Und ich bin zusehends irgendwie der Meinung, naja, so richtig dem Sportler ankreiden kann man es nicht, ne? Also irgendwie, dafür hat man ja eine sportliche Leitung. Also entweder, dass der Sportler gut genug ist, sie zu ignorieren, ja, und dann irgendwie, also so ein Pogacar, der dann sagt, hey, pff, ihr könnt da mehr erzählen, was ihr wollt, ich mache was ich will. Oder dass man sagt, wenn es vielleicht noch nicht ganz so erfahrene Fahrer sind und Fahrer, die Unterstützung brauchen, also ne, dann hört doch mal auf die.
Ja, es passt leider so ein bisschen irgendwie auch ins Bild, was sich schon seit der letzten Vuelta auch durchzieht. Denn wenn man sich daran zurückerinnert, auf dieser vierten oder fünften Etappe, als Ben O'Connor dieser Ausreißergruppe ins rote Trikot gefahren ist und Roglic ewig gebraucht hat, um ihn dann wieder einzuholen. Mhm. Da war Lipowitz auch in dieser Gruppe und hat den entscheidenden Antritt von O'Connor verpasst. Also er hatte eigentlich an dem Tag nur den Job, bei O'Connor am Rad zu bleiben. Und genau das hat man ihm seitens der sportlichen Leitung vielleicht nicht klar genug gesagt. Und jetzt ist es bei der Tour wieder so, er fährt toll, logisch, freuen wir uns alle aus deutscher Sicht, aber könnte etwas cleverer, sage ich mal, mit seinen Kräften haushalten, weil, wie du schon sagst, wo will er dahin? Also, wenn er attackiert, holt er vielleicht, wenn es gut läuft, 5 Sekunden auf die anderen raus, aber kostet seinem Kapitän dadurch Zeit. Wenn man jetzt das mal böse zugespitzt sagt, hat er heute seinen Kapitän überholt halt. Also er hatte vor der Etappe eine Sekunde Rückstand, jetzt da 4 Sekunden vor Roglic. Und vielleicht ist er dann jetzt bedeutet das teamintern irgendwas. Also da müsste man in den Bus reingucken, wie da die Stimmung ist.
Müsste man in den Bus reingucken, wie die Stimmung ist. Ich musste auch so ein bisschen, lach mich jetzt nicht aus oder weit hergeholt. Ich musste heute, ich bin ja in einem, wie soll man sagen, in einem Umfeld, wo durchaus auch Radsport geguckt wird bei der Arbeit, also nicht bei der Arbeit, sondern ne, darüber gesprochen wird. Und ich musste heute zumindest kurz mal in die Runde werfen. Naja, es gab halt auch schon mal so Situationen 96, ne, wo auch ein junger aufstrebender Fahrer da war und ein alter, schon vielleicht noch erfolgreicherer Fahrer, aber ne, wo es auch eine ähnliche Situation gab. Und naja, da war Stille. Ne? Da hat sich der Neue in dem Dienst des Alten gestellt und da waren hat es sowas nicht gegeben. Komische Situation. Ja, Aufbegehren, interessiert ihn nicht, was die Teamleitung will. Keine Ahnung, aber bin bei dir. Also es ist schon irgendwie eine komische Nummer. Was machen wir daraus?
Ist aber nicht stimmig irgendwie, was das Team macht. Auch die, sag ich mal, Aufstellung schon für die Tour de France, ja klar, du nimmst viele Leute irgendwie fürs Flache mit Van Poppel und Jordi Meus, im Prinzip auch noch zwei Sprinter, wenn die sich natürlich dann ins der Bergfahrer stellen, ist das auch in Ordnung. Aber man fährt dann irgendwie noch auf Sprintsiege und gleichzeitig hat man zwei Kandidaten im Prinzip, die im Gesamtklassement vorne mitfahren könnten. Hat nicht so wirklich gepasst und dafür, dass die eigentlich eine gute Mannschaft haben, auch so für Windkanten und sowas, hat das auch nicht so wirklich funktioniert. Ne? Also wir haben darüber gesprochen, die erste Etappe, da haben sie den Postabgang verpasst.
Ja, also es ist nicht so, dass sie jetzt, dass man den Eindruck hat, sie sind übertrieben aufmerksam oder sie sind nicht sie sind nicht bei der Sache, finde ich, klingt auch viel zu hart. Aber so richtig gut ist das irgendwie nicht. Und das ist schon meiner Meinung nach sehr bedauerlich, weil wir würden es uns ja freuen, also wenn so ein Lipowitz oder wenn ein deutsches Team und ein Lipowitz da so erfolgreich wären. Naja. Müssen wir mal gucken, was daraus wird. Aber daraus ergibt sich für heute, für uns zumindest, der Endstand. Also Ben Healy erstmal Glückwunsch an The Miner, Mathieu van der Poel vor Pogacar, Evenepoel, Vingegaard auf 5, der hat auch nochmal einen Platz einbüßen müssen, wo haben wir Lipowitz auf 9 mit 2,32 und Roglic direkt dahinter, ja, 2,36, 4 Sekunden nur, aber manchmal sind die Sekunden nicht entscheidend, sondern der Fingerzeig und der ist schon da, sage ich mal vorsichtig. Gut. Also wir haben heute auch noch eine lustige Anekdote, als ich heute mit jemandem über die Tour gesprochen habe, der meinte, ja, am Wochenende geht's ja dann ab. Ich so, ja?
So semi.
Wo? Beim Radsport? Weiß ich nicht so genau, ob es da abgeht, aber meine Profile sagen was anderes, nämlich da geht's dann am Montag erst ab. Vielleicht geben wir mal so ein bisschen Ausblick auf die nächsten Tage.
Morgen, also haben wir die Freitagsetappe. Das ist dann fast schon die spannendste dieser, wenn ich jetzt mal den Freitag großzügig zum Wochenende dazu zähle, dieser drei Wochenendsetappen, nämlich zur Mühe de Bretagne, können wir uns, also ist jetzt natürlich auch eine so eine Fairy-Tale-Geschichte, fast schon, dass Vanderpool da im gelben Trikot hochfährt, wo er sich das erste Mal damals für seinen Großvater Raymond Poulidor 2021 geholt hat. Gewonnen hat, Mühe de Bretagne, würde ich jetzt auch nicht ausschließen, dass er da wieder gewinnt.
Gehe ich von aus. Keine Ahnung, also ne, das ich fände es einfach eine schöne Geschichte. Punkt 1 und Punkt 2, der ist jetzt, also Achtung, hier 5 Euro Phrasenschwein oder sonst was, das gelbe Trikot wird ihm morgen Flügel verleihen. Da bin ich felsenfest von überzeugt und das wird. Also ich würde mich sehr wundern, da müsste schon irgendwas ganz Ungewöhnliches passieren, wenn er das morgen nicht macht. Und ich gönn's ihm auch. Ja. Also das sind doch, mal ehrlich, das würde doch Bilder erzeugen, die wir alle sehen möchten. Ohne dass ich jetzt, wenn Ben Healy morgen die gleiche Nummer wie heute nochmal macht und hinten Evenepoel auf den zweiten stürmt, hey, kann ich auch mitleben. Aber ich fände schon schön. Ich drücke ihm morgen die Daumen. Wir haben noch unsere, wem drücken wir die Daumen? Das würde ich für morgen mal aussetzen wollen.
Ja, Flügel sind ein gutes Stichwort. Die sind ja aktuell bei Van der Poel ein großes Thema.
Flügel, Van der Poel? Helf mir mal. Habe ich was verpasst?
Naja, er hat ja,
okay, jetzt
Kooperation mit einem Privatjet-Unternehmen bekannt gegeben und dafür einiges Kritik auch einstecken müssen. Von daher ging es da auch um Flügel.
Ja, habe ich ein bisschen gebraucht, um da drauf zu kommen, aber jetzt, dann ist der Groschen doch gefallen. Ja, macht ihn nicht sympathisch, muss ich sagen. Also bis dato hatte ich ja nie irgendwie ein größeres, ein größeres Problem, ist falsch. Also bis dato war er schon eher aufgrund dessen mit dem Cross und so weiter auf der sympathischen Seite der Fahrer. Weiß nicht, ob der da so lange sich hält, ob er sich da länger hält. Was meinst du dazu?
Naja, ich sag mal so, man hätte das ganze Geschick da irgendwie einfädeln können, das so publikumswirksam vorzutragen auf Instagram. Hätte man sich vorher schon denken können, dass es vielleicht bei den Fans auch nicht so gut ankommt, weil das halt ein krasser Gegensatz ist. Radsport, klar, er ist nicht wirklich klimafreundlich, aber für die Laien vermittelt es zumindest den Eindruck, dass Radfahren eine gute Sache ist und dem Klima eher gut tut. Und dann kommt halt jemand daher und fliegt jetzt in Privatjets durch die Welt als Radsportler. Steht halt im krassen Kontrast dazu.
Absolut. Und auch was da hinterher so an, ich sag mal, halbgaren Erklärungen kam, von wegen, ja, das gehört ja mit zu meiner Regeneration und ich kann meine Leistung nur deswegen erbringen und so. Also es wirkt nicht so auf mich, nicht gut. Das wirkt nicht gut. Da hat er sich, glaube ich, keinen Gefallen mitgetan. Würde ich mir das mal vielleicht mal so ausdrücken, dass er da diesen Vertrag angenommen hat, beziehungsweise sich da hat reinquatschen lassen oder was
auch immer. Man hätte es ja auch anders machen können. Also man hätte das einfach sozusagen ja auch machen können, diesen Vertrag, wenn er clever gewesen wäre und das nicht hier so breit vortragen können, sondern das so ein bisschen unter dem Deckmantel des Schweigens zu halten. Das, wenn da kein aktiv nachbohrt, dann wird es ja auch nicht so wirklich publik.
Ja. Ja, aber schon ein bisschen schade. Aber das waren die Flügel, die er verliehen hat. Hab ich gar nicht drauf angespielt, aber schön, dass du es aufgenommen hast bei meiner Idee mit den Flügeln und dem Thunderpool. Aber bist du meiner, also was glaubst du, wie das morgen ausgehen wird? Wird er das Ding holen oder gibt es nochmal eine Ausreißergruppe, die er hinterher stiefelt und dann sie knapp vom Ziel holt?
Ich tippe auf Pogacar.
Oh, noch mal eine andere. Okay.
Ich glaube einfach, Van der Poel, so fertig wie der heute ins Ziel gekommen ist, habe ich es selten gesehen. Irgendwie, der war ja völlig am Limit, sage ich mal. Und auch bei der Etappe vorher, die Pogacar gewinnt sein 100. Sieg, da kam er zwar nochmal zurück, Van der Poel, aber war so angezählt, dass er im Sprint kaum noch Kraft hatte, weil sonst in einem normalen Sprint in 9 von 10 Duellen schlägt Van der Poel Pogacar. Und da war es schon so bedingt durch diese Vorbelastung, dass er dazu nicht mehr in der Lage war. Und morgen, also auf dieser Müde Bretagne Etappe, da geht es ja dreimal diese Mühe im Prinzip hoch. Einmal ist diese Côte du Village, Müde Bretagne zähle ich jetzt einfach mal dazu. Und das wird nicht wirklich minder schwer.
Okay, dann Pogacar, ich meine, Pogacar ist bei jeder Etappe, die nicht gerade irgendwie ein Prolog, auch beim Prolog wäre wahrscheinlich ein Tipp. Ich kann mir wenige Etappen außer ein Zeitfahren, wo Evenepoel dabei ist, vorstellen, wo Pogacar nicht so eine engeren flache Etappe mit vielen Sprintern vielleicht noch, aber ansonsten ist er immer mit dabei. Morgen also zumindest eine Etappe, wo man sich die Bilder anschauen sollte und kann. Dann kommt die Etappe am Samstag, 8. Etappe Saint-Méen-la-Grande nach Laval-Espan-Marnier oder so ähnlich. Ja, das wäre jetzt eine Philipsen-Etappe gewesen, ne? So freut sich Melier.
Ja, Melier oder Milan.
Ja, einer mit M, Hauptsache einer mit M gewinnt. Genauso am Sonntag dann. Also das wäre jetzt so das Sprint-Duo. Mehr kann man, glaube ich, soll man zu den Etappen noch gar nicht an Zeit verschwenden. Also für uns relevant. Und dann kommt die Etappe.
Ja, ich denke, es sind 2 Sprint-Etappen einfach.
Ja. Und dann kommt Montag. Die wird dann auch nochmal, finde ich, interessant. Hattest du, glaube ich, auch in der Vorbesprechung mächtig herausgehoben, weil es einfach eine sehr, sehr rauf, runter Etappe ist.
Das ist ja eine der unterschätztesten oder die unterschätzteste Etappe vielleicht der Tour de France. Also für Leute, die sich jetzt nicht so mit dem Radsport auseinandersetzen oder vielleicht zur Tour de France irgendwie mal die Höhenprofile durchskippen, aber das, du hast halt keinen flachen Meter an diesem Tag und ganzen Haufen Berge, auch wenn es nicht die ganz hohen sind, und diese Straßen im Zentralmassiv, das ist enorm hart. Und was noch dazu kommt, es ist der französische Nationalfeiertag, 14. Juli, deswegen hat man den Ruhetag ja auch auf den Dienstag extra gelegt, auf den 15. Da wird es ein Hauen und Stechen geben, weil da auch die Franzosen enorm motiviert sein werden, diese Etappe unbedingt zu gewinnen.
Ja, das stimmt. Also an dem Tag kann man, ich glaube, dass es so ein Tag klingt doof, aber da kann man oder muss man oder sollte man vielleicht von Anfang an schon drauf sein, weil da kann und wird viel passieren.
Definitiv.
Da, ja, und ich sitze weit weg von dem Fernseher in unserer Zeitzone. Das ist für mich immer noch trauriger, aber mein Gott, es wird trotzdem eine schöne Zeit. Ja, nehmen wir vielleicht nochmal den Dienstag, ist der Ruhetag, Mittwoch, wer weiß, vielleicht sage ich da gleich noch ein bisschen was zu, was wir versuchen werden oder mal austesten werden. Dienstag Ruhetag, Mittwoch Toulouse nach Toulouse, Flachetappe, vielleicht.
Naja, also Flachetappe ist relativ.
Ja, ich sehe schon, 2, 4, 5 gewertete Berge, aber Vierer. Ich glaube, das könnte, ich weiß nicht, was wir vorher gesagt haben, aber im Moment denke ich, na, das könnte doch eine schöne, Ausreißer-Etappe werden.
Außer, ja, also die Tage der Sprinter, muss man ehrlich so sagen, sind im Prinzip dann nach dem Wochenende schon fast gezählt, weil danach hast du halt, die kommen halt in die Berge, also dann kommen die Pyrenäen, dann kommt vielleicht noch diese Carcassonne-Etappe, aber haben wir auch gesagt in der Vorschau schon, das ist halt eher was für eine Ausreißergruppe. Dann hast du hier diese Etappe nach Valence, die 17 könnte noch was sein, aber weiß man auch nicht genau, und Paris ist auch dieses Jahr nicht sicher für die Sprinter.
Nee, also ich habe heute behauptet, dass in Paris Mathieu van der Poel gewinnen wird. Ja. Und weiß nicht, halte ich auch jetzt gar nicht für so dumm. Also ich habe schon viel, viel dümmere Sachen gesagt. So ist der Stand. Und mal gucken, wie wir uns dann nochmal melden. Vorher, nachher, währenddessen. Das werde ich jetzt, werden wir schauen. Ja, aber ich hoffe, wir konnten euch auf ein bisschen auf einen neuen Stand bringen, dass ihr zumindest eine Ahnung davon habt, wie es ausschaut. Wie unsere Tipps vorher, die wir abgegeben haben, würdest du die aktualisieren oder bleibst du bei dem, was du gesagt hast?
Was würde ich sagen? Pogacar, Vingegaard, Evenepoel.
Ja.
Daumen drücken von Art, Duo Bora und Buchmann. Buchmann passt ganz gut, also ich finde, der fährt eine sehr gute Tour de France auf, wenn er schon durch das Zeitfahren einiges an Rückstand hat, aber der ist immer vorne zu sehen und zeigt sich. Daumen drücken Van Aert fährt sehr, sehr unauffällig bislang. Ja, also war ja vor der Tour de France krank. Vielleicht hat es damit was zu tun, aber ansonsten siehst du den ja auch auf dem Tag, wo jetzt Van der Poel vorne ist, auch ganz vorne mit dabei.
Ja, ich glaube, Van Aert ist eine Wundertüte. Ich glaube, da wird man noch irgendwie was sehen. Also der fährt so, der ist so ruhig und da passiert nicht viel, aber ich glaube, das ist die Ruhe vorm Sturm. Ich weiß nicht, ob der noch ein bisschen in Form kommen musste oder was da los ist, aber ich bin da ganz guter Dinge, dass wir noch einiges von dem sehen werden.
Bei deinen Tipps ist vielleicht nur Position 3 auf dem Podium gerade ein bisschen ungewiss mit Roglic. Aber was wirklich voll eingeschlagen hat, ist bei Daumendrücken EF.
Ja, das, aber den drücke ich ja grundsätzlich immer die Daumen. Insofern ist das jetzt nichts Außergewöhnliches. Aber ja, da kann ich heute hier noch eine große Flasche Sekt aufmachen, wenn ich wollte. Das stimmt. Gut. Ich würde sagen, wir haben jetzt ein schönes Stündchen hier noch unsere Menschen am Empfangsgerät abgedatet. Laune ist besser bei mir als vorher, bei dir?
Definitiv. Das war, wie wir schon sagten, Balsam für die Seele.
Du klingst ein bisschen abgehackt, deswegen würde ich sagen, wir machen die Sendung jetzt hier dicht. Ich als jemand, der jetzt bald im Urlaub ist, wünsche euch einen tollen Sommer. Wir sprechen uns wieder zur Welt. Nein, wir versuchen mal, wir haben, vielleicht sage ich das jetzt einfach, wir können nicht aufnehmen in der Zeit, einfach wegen Zeitzonenunterschied. Ne? Also ich habe es gar nicht genau ausgerechnet, aber wenn abends 21 Uhr war, glaube ich, bei uns 5 Uhr morgens oder 3 Uhr morgens, je nachdem, in welcher Zeitzone ich mich gerade befinde. Und das wäre schon ein bisschen doof. Also vor allen Dingen für meine Mitreisenden. Die, also ich würde vielleicht noch um 5 Uhr mal aufstehen für eine Aufnahme, aber macht alles keinen Sinn. Entschuldigung. Deswegen haben wir uns so ein bisschen überlegt, wir versuchen das mal als Experiment. Vielleicht glückt es nicht. Wenn hinterher alle sagen, war doof, dann machen wir es nicht mehr. Das ist auch völlig okay. Weil ich glaube, wir haben in den, wie viele Jahre machen wir das jetzt? 13 Jahre, 14 Jahre, 12? Mhm. Irgendwie sowas. Haben wir schon mal so alle möglichen Experimente gemacht, im Sinne von jeden Tag eine Etappe, eine Aufnahme, so eine Kurzaufnahme. Und jetzt probieren wir ein anderes Experiment, was sich daraus ergibt, dass wir in Zeitzonen sind. Ich werde dem Thomas eine kurze Sprachnachricht schicken, also oder vielleicht auch eine lange, vielleicht kriegst du so ein 1-Stunden-Pamphlet, was ich hier irgendwie raushaue. Mit vielleicht noch 1-2 Fragen. Er antwortet darauf, schickt es mir zurück und dann schneide ich das zusammen und das veröffentlichen wir. Also vielleicht kurz Zusammenfassung. Ich weiß auch gar nicht, wie oft ich dazu komme. Und ich weiß auch gar nicht, wenn ich dir was schicke und du kommst einfach nicht dazu, dann passiert das halt nicht. Also es ist auch okay. Und es wird auch also hier, wie Audioqualität wird wahrscheinlich nicht so sein wie sonst. Du, von mir aus kannst du Thomas auch einfach in dein Handy sprechen und mir eine Sprachnotiz schicken. Das geht auch. Wir gucken mal einfach. Ne? Also wir möchten euch jetzt nicht die ganze Tour alleine lassen, aber wir können auch unseren Partnerinnen und Kindern und weiß der Teufel, wer noch da alles mit, wenn ich da noch alles kennenlerne, nicht so den Urlaub verleiten. Deswegen werden wir gucken, wie wir das machen. Wann bist du eigentlich im Urlaub? Oh, das kannst du mir gleich erzählen. In diesem Sinne, macht es gut, fahrt viel Rad, genießt die Sonne und schaut viel Tour. Tschüss.
Tschüss.
Freunde, ich habe gute Neuigkeiten für alle, die langsam wieder Bock auf Vereinsfußball haben und damit meine ich ausdrücklich nicht sowas wie die Club-WM. Ihr wisst ja, die dritte Liga geht bald wieder los, genauer gesagt am 1. August und das Auftaktspiel zwischen Essen und 1860, das könnt ihr euch sogar kostenlos anschauen und zwar bei Magenta Sport. Da laufen ja sowieso alle 380 Spiele der dritten Liga live und in bester HD-Qualität und es gibt auch an jedem Spieltag eine Konferenz und falls ihr noch kein Abo haben solltet, ist das Auftaktspiel da nach der langen Sommerpause vielleicht mal eine gute Chance, einfach mal for free reinzuschauen. Ansonsten hat Magenta Sport, by the way, auch noch einiges an Eishockey und Basketball zu bieten und das ab monatlich 9,95 im Jahresabo. Also ich würde sagen, das ist durchaus fair. Schaut doch gerne mal vorbei, der Link ist in den Shownotes.
Viva la Podcast. Podcasten muss sich wieder lohnen.
Wir bieten dir kostenloses Podcast-Hosting ohne Limitierungen.
Du kümmerst dich ums Podcasten.
Und wir kümmern uns um den Rest.
Und das Beste daran, du verdienst auch noch Geld. Ab dem ersten Hörer.
Der ersten Hörerin. Besuche uns auf kostenlos-hosten.de und informiere dich.
Teure Hostingkosten müssen nicht sein. Kostenlos-hosten.de. Die Podcast-Re-Evolution.